jetzt das Heute-Journal mit Christopher Wehrmann und Christian Sievers.
Guten Abend. Und dann ging plötzlich nicht mehr viel. Von Fluggesellschaften bis zu Krankenhäusern, Fernsehsendern bis Fastfood-Ketten, von Australien bis in die USA und auch hier in Deutschland. Systemausfall bei hunderttausenden Computern rund um den Globus, rund um diese digitalisierte Welt. Der Tag heute macht nachdenklich und stellt viele Fragen. Wie kann das sein, dass ein fehlerhaftes Update ausgerechnet für eine Sicherheitssoftware am Ende Schäden verursacht, die in die Milliarden geschätzt werden? Und wie lässt sich das verhindern? Lässt es sich überhaupt noch verhindern? Annegret Oster berichtet.
Ein Software-Update, Breaking News weltweit. Ein globales Chaos. Große Unternehmen auf der ganzen Welt sind betroffen. Fluggesellschaften, Banken, Krankenhäuser, Fernsehsender.
Offline.
Auch der Flughafen BER muss zeitweise den Betrieb einstellen, ausgerechnet am ersten Ferientag in Berlin und Brandenburg. Die Fluggesellschaft Eurowings etwa streicht am Mittag mehr als 50 Flüge, um ihre IT-Systeme zu entlasten.
Ich wollte eigentlich nach Mallorca fliegen und bin hierher gekommen und der Flug geht einfach nicht. Also Airport, Terminal komplett geclosed.
Also ich würde schon ganz gerne mit meinen Mädels heute fliegen, aber ja, wir müssen mal sehen, wie es weitergeht.
Auch an anderen Flughäfen ging über Stunden nichts mehr. Alles wegen einer Softwarepanne der US-Cybersicherheitsfirma CrowdStrike.
Es gibt ein Flaggschiffprodukt von CrowdStrike, das heißt eben CrowdStrike Falcon. Und ein fehlerhaftes Update für dieses Produkt Falcon Sensor wird eben angenommen, dass es dazu geführt hat, dass viele Systeme weltweit, die eben Microsoft-Systeme sind, nicht mehr booten konnten.
Nichts geht mehr. Auch kritische Infrastruktur ist betroffen. In Kiel und Lübeck muss das UKSH Operationen verschieben. Die Ambulanzen bleiben geschlossen.
Naja, wir haben ja alleine 2000 stationäre Patienten bei uns liegen und wir haben sehr viele ambulante Patienten. Und dadurch, dass wir digital sind, zum Beispiel auf der Intensivstation, konnten wir nicht mehr wissen, wo liegt eigentlich welcher Patient, wann muss er welches Medikament bekommen und mussten unser Backup-System aktivieren, sodass wir lokal wieder Zettel ausgedruckt haben, um zu gucken, was ist die Behandlung für diese Patientin.
Die Probleme beginnen in Australien. Dort melden Banken und Supermarktketten IT-Probleme. Genauso wie in Großbritannien. Ich habe tatsächlich kein Essen mehr zu Hause. Heute wollte ich einkaufen gehen. Es ist schon erschreckend, wie sehr wir vom Plastikgeld abhängig sind. Die Hauptursache für diesen globalen Super-GAU liegt für Experten in der Monopolstellung einiger weniger Anbieter.
Aber was wir hier sehen, ist eben das Thema digitale Lieferkette. Und lange Jahre hat man am Unternehmen, auch staatliche Einrichtungen, die Verantwortung einfach von sich geschoben, indem sie gesagt haben, wir greifen eben auf IT aus der Steckdose, auf externe Ressourcen zu und haben diese Risiken dieser digitalen Lieferkette völlig ignoriert. Und jetzt auf einmal sehen wir, was daraus resultieren kann.
Und noch ein weiterer IT-Gigant könnte zum Problem beigetragen haben. Microsoft meldet neben dem fehlerhaften CrowdStrike-Update Probleme mit seinem Cloud-Service 365. Ob und wie beide Fehler miteinander zusammenhängen, ist noch unklar. Klar scheint nur dieses. In unserer eng vernetzten digitalen Welt könnte die Computerpanne heute durchaus nur ein Vorgeschmack sein auf das, was noch kommen kann.
Claudia Plattner ist die Chefin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Frau Plattner, guten Abend.
Wunderschönen guten Abend.
Wenn die, die für Sicherheit sorgen sollen, jetzt selbst Probleme verursachen, wie viel mulmiges Gefühl macht Ihnen denn das?
Also was das Thema Cybersicherheit angeht, haben wir immer ein mulmiges Gefühl. Das gehört auch so ein ganz kleines bisschen zum Job, das gehört dazu. Aber natürlich sind das Gefahren, denen wir da ausgesetzt sind, mit denen wir auch adäquat umgehen müssen, keine Frage.
Was lässt sich denn aus Ihrer Sicht tun, um sicherzustellen, dass sowas eben nicht passiert? Oder ist es einfach der Preis der allumfassenden Digitalisierung, den wir nun mal zu zahlen haben?
Also man kann da sehr viel tun. Also in dem konkreten Fall gäbe es durchaus auch Möglichkeiten, wo wir noch schauen können, woran genau haben die Ursachen jetzt gelegen, wo war wirklich das Problem, was können wir in der Zukunft besser machen. Also ganz spontan fallen da durchaus so Dinge ein wie, schauen wir noch mal tiefer in die Qualitätssicherung, auch in dem Moment, wo dann Updates ausgespielt wurden. Das war ja das Problem, dass im Prinzip ein Update, dass des Herstellers CrowdStrike seiner Software Falcon dieses Problem verursacht hat. Da können wir in die Qualitätssicherung reinschauen, schauen, was wir den Prozess dann noch verändern müssen. Wir können auch schauen, wie werden Dinge ausgerollt, in welchen Wellen, mit welchen Mengengerüsten, damit vielleicht nicht alles auf einmal kommt. Aber das ist noch ein bisschen früh zu sagen, weil ich bin sicher, da ist auch viel vorher schon gelaufen und das müssen wir uns vorher anschauen, müssen wir uns jetzt anschauen, um rauszufinden, was wir tun können, um wirklich zu verbessern.
Haben Sie denn als Bundesamt überhaupt die Möglichkeit, das zu überprüfen oder müssen Sie sich da immer auf die Hersteller verlassen, die heute, so sieht es zumindest aus, versagt haben?
Also die Zusammenarbeit muss mit den Herstellern erfolgen, denn die haben im Prinzip natürlich auch die Informationen, die wir brauchen, um sowas auch beurteilen zu können. Das funktioniert normalerweise aber auch relativ gut. Also wir haben mit sehr vielen Herstellern da auch einen ganz engen Kontakt. Wir haben auch heute mit den Herstellern gesprochen, wir haben heute mit CrowdStrike gesprochen, die auch geholfen haben, da jetzt auch vorwärts zu kommen, einen Workaround bereitgestellt haben, mit dem ja auch die ersten Betreiber jetzt schon wieder online sind.
Ja.
Das muss man zusammen machen, das geht nicht in Isolation.
Jetzt haben wir heute gemerkt, wie sehr die halbe Welt, oder man muss vielleicht sogar sagen, die ganze Welt an den Produkten einer einzigen Firma hängt. Und wenn da was schief läuft, eben plötzlich alle betroffen sind auf sämtlichen Kontinenten. Ist das irgendwie nicht auch das Grundproblem, dass wir abhängig sind bei so essentiellen Dingen von ganz wenigen Unternehmen?
Also zunächst mal, es gibt da nicht nur ein Unternehmen, es gibt nicht nur CrowdStrike, da gibt es schon noch ein paar mehr. Also eine entsprechende Vielfalt ist schon durchaus auch da.
Ja, aber dieses eine Unternehmen hat natürlich unfassbar viele Kunden in verschiedenen Bereichen und die hatten heute dann alle ihr Problem.
Also viele dieser Kunden hatten heute ein Problem, zum Beispiel dann, wenn sie selber ein Windows-System an dieser Stelle verwendet haben. Es gab bei anderen Betriebssystemen gab es das Problem nicht. Wenn sie einen anderen Hersteller hatten, also nicht CrowdStrike verwendet haben, hatten sie das Problem auch nicht. Ich glaube, wenn alle, wirklich alle betroffen gewesen wären, wäre das Problem noch ein ganzes Stückchen größer gewesen. Nichtsdestotrotz, ja, das ist ein Thema, das wir uns auch anschauen müssen. Wir müssen auch schauen, wie wir für solche Szenarien die entsprechenden Risiken auch mitigieren und auch reduzieren.
Jetzt kann man sich, Sie haben es gerade kurz angesprochen, natürlich vorstellen, dass es noch viel schlimmer kommen könnte, als es heute gekommen ist. Dennoch geht ja diese globale Digitalisierung immer weiter. Müssen wir da auch ganz grundsätzlich nochmal nachdenken oder ist das total naiv, sowas überhaupt nur zu überlegen?
Also ich gehe schwer davon aus, dass die Digitalisierung voranschreiten wird und ich glaube auch, dass wir im Jahre 2024 fortfolgende natürlich auch Lösungen brauchen, die zur Zeit passen. Also wir werden uns dem Thema Digitalisierung nicht verschließen können und wollen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich, was das Thema Cybersicherheit angeht, im selben Maße und in derselben Geschwindigkeit auch mithalten. Das heißt, es muss ganz klar sein, Digitalisierung geht nicht ohne Cybersicherheit und auch umgekehrt. Cybersicherheit geht im Übrigen auch nicht ohne Digitalisierung. Denn in modernen Systemen können wir durchaus auch mehr tun, um zu schützen. Aber das entbindet uns nicht von der Pflicht, entsprechende Qualität und entsprechende Sorgfalt walten zu lassen.
Frau Blattner, ganz kurz noch, ein Hackerangriff wurde heute relativ schnell ausgeschlossen. Können Sie da ganz sicher sein?
Da sind wir uns ziemlich sicher, in der Tat. Das haben wir auch mit dem Hersteller verifiziert. Wir wissen, woran es lag. Und insofern sind wir da sehr beruhigt, dass wir an dieser Stelle uns um ein operatives Problem kümmern. Das müssen wir immer noch tun. Da ist noch viel, viel Arbeit drin. Und wir haben auch noch die Krise noch fertig, sauber zu bewältigen und abzuschließen. Nichtsdestotrotz, was das Thema Cyberangriff angeht, das können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt ausschließen.
Sagt Claudia Plattner. Sie ist die Chefin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Frau Plattner, vielen Dank.
Sehr gerne.
Der Kontrast könnte nicht größer sein, aber er wird gefühlt jeden Tag größer. Der eine zeigt sich als mutiger Kämpfer, er wisse dabei den lieben Gott persönlich auf seiner Seite. Der andere hat Mühe, die Gangway seiner Präsidentenmaschine hinunter ins Auto zu kommen. Der eine ist klarer Kandidat seiner Partei für die kommenden 4 Jahre im Weißen Haus. An der Durchhaltekraft des anderen gibt es immer mehr Zweifel, und zwar auch bei den eigenen Leuten. Der eine hält vor jubelnden Parteitagsdelegierten eine scharfe Rede, der andere ist fast völlig verstummt. Ob es im November wirklich zum Duell Donald Trump gegen Joe Biden kommt, ist immer weniger sicher. Claudia Bates.
Vor einer düsteren Flagge ruft Kid Rock brüllend zum Kampf auf. Wrestling-Champion Hulk Hogan führt den Präsidenten ein mit lautem Geschrei und dicken Muskeln. Trump liebt das. Die Republikanische Partei 2024. Dabei sollte diesmal alles anders werden. Er wollte sich ein neues Image geben, geläutert durch einen Schuss, der ihn fast getötet hätte. Tosender Jubel unter Tränen. Ich stehe vor Ihnen mit einer Botschaft des Selbstvertrauens, der Stärke und der Hoffnung. Die ikonischen Bilder des Attentats an die Wand projiziert, wird er in seiner Erzählung gleichzeitig überlebensgroße Heldenfigur und demütiger Mann Gottes. Überall Blut. Ich wusste sofort, es ist sehr ernst, wir werden angegriffen. Die Kugeln flogen immer weiter, überall floss Blut. Aber ich fühlte mich sehr sicher, denn ich hatte Gott an meiner Seite. Will er seinen heroischen Moment in politisches Kapital ummünzen, so muss er ihn in eine Botschaft übersetzen. Es soll eine Botschaft der Einheit sein. Ich kandidiere für ganz Amerika und nicht für halb Amerika. Eine Nation unter Gott, unteilbar, mit Freiheit und Gerechtigkeit für jeden. Doch mit der Einheit war es bald vorbei. In salbungsvollem Ton wütete Trump. Die letzte Wahl manipuliert. Die Biden-Regierung zerstöre das Land. Die USA im Verfall, gezeichnet von Kriminalität und wirtschaftlichem Niedergang. Die Strafverfahren gegen ihn, eine demokratische Verschwörung. Und immer wieder ging es gegen Migranten. Er spielte sie gegen Amerikaner aus. Wir gegen die. Es ist eine massive Invasion an unserer Südgrenze, die Elend, Verbrechen, Armut, Krankheit und Zerstörung verbreitet hat in unserem ganzen Land. Wir Republikaner versprechen die umfassendste Deportation in der Geschichte unseres Landes. An Tag 1 will er die Grenzen schließen, fossile Energien fördern. Die Konfliktherde der Welt will Trump in Schach halten durch Stärke und Drohungen. 92 Minuten, es war die längste Rede jemals auf einem Nominierungsparteitag. Etwas so Gutes ist den Demokraten in den letzten 3 Wochen nicht mehr passiert. Das hat jeden daran erinnert, warum Donald Trump grundlegend unbeliebt ist außerhalb dieses Raums. Das neue Image als geläuterter Mann, der mit Gottes Hilfe Amerika retten wird, er hat es selber wieder eingerissen.
Ja, diese Parteitage sollen dem jeweiligen Kandidaten ja immer einen Schub geben. Für Trumps Anhänger hat der Wahlkampf jetzt quasi religiöse Bedeutung bekommen, wie wir gesehen haben. Elmar Thewissen beobachtet das Ganze direkt vor Ort in Milwaukee. Hallo Elmar, ein denkwürdiger Parteitag ist jetzt zu Ende. Ist Trump noch aufzuhalten beim Weg zurück ins Weiße Haus?
Also wir alle haben ja jetzt so das Gefühl, das ist eigentlich unvermeidlich, dass er wieder Präsident wird. Aber genau das ist das Ziel dieser Inszenierung gewesen. Und man muss sich vor Augen halten, das war ja gewissermaßen die Kultgemeinde, die da zusammengekommen ist. Die Republikanische Partei im Land ist mehr. Da gibt es Republikaner, die finden überhaupt nicht gut, dass es eine isolationistische Richtung jetzt gibt innerhalb ihrer Partei, die sich abwenden will von Europa. Die finden es auch nicht gut, dass man auf einmal zu so einer Art Arbeiterpartei wird und nicht mehr die Interessen der Reichen und der großen Konzerne auch eben weiter im Blick hat. Also da gibt es Unzufriedenheit. Und noch wichtiger ist natürlich, man muss die unentschiedenen Wähler erreichen, die am Fernsehbildschirm saßen. Das sind zig Millionen. Und das hat Donald Trump mit dem zweiten Teil seiner Rede mit hoher Wahrscheinlichkeit eben nicht geschafft, weil er sich erst als großer Versöhner präsentiert und dann eben alles wieder in Frage stellt durch seine Tiraden.
Dann gucken wir, Elmar, doch bitte noch mal auf die andere Seite. Es ist ja aktuell schwer vorzustellen, zumindest aus deutscher Sicht, wie Joe Biden weitermachen will, wie er die Wähler überzeugen möchte, wenn selbst die eigenen Leute immer weniger davon überzeugt ist, dass er das noch kann. Oder doch?
Also wir haben jetzt Hinweise darauf, dass innerhalb der demokratischen Führung der Partei entschieden worden ist, dass Joe Biden sich offenbar zurückzieht. Es gibt noch Gespräche darüber, wie genau das passieren soll, wie der Plan B aussieht. Die favorisierte Variante dafür sieht folgendermaßen aus. Die Parteiführung beschränkt die Zahl der Kandidaten für den Parteitag im August auf 3. Allen voran natürlich Kamala Harris, die Vizepräsidentin. Dann wäre vorstellbar die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, und der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom. Dann gäbe es einen sogenannten offenen Parteitag. Man könnte dort darüber abstimmen und dann auf diesem Parteitag am Ende auch entscheiden, wer das Duo ist, Präsidentschafts- und Vizepräsidentschaftskandidatin. Es wird wohl offenbar auch beraten darüber, wie das in den nächsten Tagen dann passieren soll, dass Joe Biden selber sich ganz massiv engagiert in so einem Wahlkampf und auch dabei klar machen kann, dass ihm ja am Erhalt der Demokratie gelegen ist. Und demokratischer kann man sich solch einen Prozess ja kaum vorstellen, wenn der passiert, auch im Kontrast zu dem, was wir bei den Republikanern erlebt haben.
Am Ende müsste das natürlich aber Joe Biden ja dann selbst entscheiden, wenn es denn so kommt, Elmar. Wie viel Zeit hat er denn dafür noch? Wie lange kann er sich noch Zeit lassen mit so einer, ja, historischen Entscheidung, wenn man so will?
Es muss ganz schnell gehen. Wir rechnen damit, dass das in den nächsten Tagen passieren wird, dass Joe Biden sich nicht aus Delaware, aus seinem Krankenquartier, sondern dann wieder aus dem Weißen Haus an die Nation wenden wird. Wenn sich nicht alle Pläne wieder ändern, wird das im ersten Teil der nächsten Woche passieren,
sagt Elmar Thewissen, live in den USA. Elmar, herzlichen Dank für diesen Blick hinter die Nachrichten heute Abend. Und damit zu unserer Nachrichtenübersicht und zu einem Paukenschlag des Internationalen Gerichtshofs, der Israels Besatzungspolitik in den Palästinensergebieten so scharf verurteilt wie nie zuvor. Christopher.
Nach Ansicht des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag verstößt die israelische Siedlungspolitik in den besetzten palästinensischen Gebieten, dem Westjordanland und Ostjerusalem, gegen internationales Recht. In einem Gutachten heißt es, Israel mache sich faktisch der Annektierung schuldig. Ebenfalls illegal ist nach Auffassung der Richter Israels Ausbeutung der dortigen natürlichen Ressourcen. Israel wies die Entscheidung des Gerichts zurück. Bindend ist diese nicht. Gleichzeitig ist Israel wieder beschossen worden. Bei einem Drohnenangriff auf die Küstenmetropole Tel Aviv ist in der Nacht ein Mensch ums Leben gekommen, mehrere wurden verletzt. Die Drohne explodierte im Zentrum der Stadt. Nach Angaben des israelischen Militärs führte menschliches Versagen dazu, dass sie nicht von der Flugabwehr abgefangen wurde. Zu dem Angriff bekannte sich die Houthi-Miliz im Jemen. In Belarus ist nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation ein Deutscher zum Tode verurteilt worden. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, der Fall sei bekannt und die deutschen Behörden setzten sich intensiv für den Mann ein. Laut der Organisation Vjasna wurde der 30-Jährige bereits Ende Juni wegen Terrorismus und Söldnertum schuldig gesprochen. Er soll seit November letzten Jahres in Haft sitzen. Und damit nach Deutschland. Bürgerinnen und Bürger mit niedrigen Einkommen sollen im nächsten Jahr einen höheren Mietzuschuss vom Staat bekommen. Das monatliche Wohngeld soll nach den Plänen von Bauministerin Geiwitz zum 1. Januar um durchschnittlich 30 Euro oder 15% steigen. Grund seien unter anderem die gestiegenen Energiekosten. Die letzte Reform gab es 2023. Damals wurde auch der Kreis der Berechtigten deutlich ausgeweitet. Rund 6 Wochen vor der Landtagswahl hat die sächsische SPD offiziell ihren Wahlkampf begonnen. Zum Auftakt auf dem Dresdner Schlossplatz bekam die Spitzenkandidatin und derzeitige Sozialministerin Köpping Unterstützung vom Bundeskanzler. Nach derzeitigen Wahlumfragen muss die sächsische SPD um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.
Es tut weh, den Kollegen so zu sehen. Das gilt für seine Freunde, seine Familie. Das gilt für alle Journalistinnen und Journalisten weltweit. Journalismus ist kein Verbrechen. Eingesperrt in einen Glaskäfig hört der Russland-Reporter des Wall Street Journal heute sein Urteil wegen angeblicher Spionage. Über welche Beweise die russischen Behörden verfügen mögen, haben sie nicht mitgeteilt. Ivan Gershkovich und seine Zeitung haben die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Auch heute wieder bis zum Schluss. Armin Körper berichtet.
Jeder Journalist hier, ob russisch oder westlich, muss ahnen, dass er oder sie auch auf der anderen Seite der Glasscheibe stehen könnte. Jederzeit. Der Angeklagte winkt noch kurz bevor er verschwindet für 16 Jahre. So will es das Gericht in strenge Lagerhaft. Im Verlauf der Verhandlung wurde bestätigt, dass der Journalist des Wall Street Journal Gershkovich im Auftrag der CIA im März 2023 das Verwaltungsgebiet Sverdlovsk besucht und geheime Informationen gesammelt hat über eine Fabrik, die Militärtechnik produziert und instand setzt. Evan Gershkovich, der erste westliche Journalist seit dem Kalten Krieg, der in Russland der Spionage bezichtigt und verurteilt wird. In der Region Jekaterinburg im Ural soll der Reporter im März 2023 auf einer Recherchereise zu dieser Rüstungsfabrik gewesen sein und wird festgenommen. Schon am nächsten Tag wird die Anklage erhoben, Spionage für die USA. Der Angeklagte weist das zurück. Spekulationen, dass Gershkovich gegen im Westen einsitzende Russen ausgetauscht werden soll, bestätigt der Kreml zuletzt in dieser Woche. Die Geheimdienste Russlands und der USA unterhalten in Absprache mit den Präsidenten Putin und Biden seit Juni 2023 Kontakte darüber, ob hier Gefangene ausgetauscht werden können. Evan, wir lieben dich, ruft da jemand, doch erstmal verabschiedet er sich heute in Richtung Lagerhaft.
Ja, nochmal nachgefragt in Moskau. Armin, guten Abend. Kann man sagen, wie wahrscheinlich es ist, dass es tatsächlich zu so einem Austausch kommen könnte?
Es gibt Hinweise darauf. Mir ist aufgefallen, dass sowohl gestern als auch heute bei Gericht keine Vertreter der US-Botschaft oder des Konsulats zugegen waren. Das war bei anderen Gerichtsterminen der Fall. Das könnte ein Hinweis sein, dass die sich nicht zu dem Stand von Verhandlungen über einen Austausch äußern wollen. Denn danach hätten natürlich die Journalisten gefragt. Sowohl die amerikanische als auch die russische Seite haben zuletzt immer wieder zugegeben und betont, dass es Verhandlungen über einen Austausch gibt. Allein über den Fortgang hat niemand was gesagt. Auch auffällig ist das schiere Tempo bei dem Prozess. Schon am dritten Prozesstag wurde das Urteil gesprochen. Das ist auch in Russland sehr ungewöhnlich. Das Ganze sind Spekulationen. Wann und ob ein Austausch bevorsteht, wissen wir nicht. Für uns westliche Journalisten ist dieser Tag natürlich ein Schock. Gleichzeitig haben sich die Arbeitsbedingungen hier für uns eigentlich nicht geändert. Die Herausforderungen bei der Berichterstattung sind heute genau die gleichen wie gestern.
Sagt Armin Körper, ZDF Washington. Armin, vielen Dank. Montagmorgen, 8. Juli, das war vor nicht mal zwei Wochen. Und dieser Tag wird auch in Jahren nicht vergessen sein. Weil es der Moment war, an dem Russlands Krieg gegen die Ukraine ein Kinderkrankenhaus trifft. Der Moment, an dem die Welt fassungslos mit ansieht, wie kleine Patienten, die auf Dialyse oder Krebsbehandlung hoffen, den Ort verlieren, der ihnen helfen soll. Das Kiewer Krankenhaus in Trümmern. Für 8 schwerkranke Kinder aus der Ukraine liegt jetzt alle Hoffnung auf deutschen Kliniken. 2 von ihnen werden in Stuttgart behandelt. Eva Schiller.
Beatmung drüben ready?
Ja. Wieder eine Atempause, wieder so ein Moment für die kleine Sophia, der entscheidet über Leben oder Sterben. Doch diesmal ist eins anders. Das 4 Monate alte Mädchen aus der Ukraine ist in Sicherheit im Klinikum Stuttgart, spezialisiert auf Fehlbildungen wie ihre, Fehlbildungen der Speiseröhre.
Grundsätzlich ist das schon ein heikler Zustand des Kindes. Das ist potenziell lebensgefährlich, insbesondere aufgrund der Infektion mit den multiresistenten Keimen. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass hier eine Bombe einschlägt und wir können nicht mehr die Medizin machen, die wir können. Wir müssen um unsere eigene Existenz, um unser Leben uns Sorgen machen, um das Leben unserer Patienten und sie irgendwie in andere Kliniken verfrachten. Das ist schon eine extrem schwierige Situation.
Viele Male schon wurde Sophia in Kiew operiert. Mutter Halina war so oft wie möglich an ihrem Bett. Ständiger Begleiter die Angst vor Luftangriffen, zusätzlich zur Sorge um ihr Kind.
Wir werden sehen, wann Sophia wieder aufwachen kann, je nachdem, ob sie operiert werden muss oder nicht.
Die Kinderklinik in Kiew letzte Woche, wieder Raketenalarm. Halina muss entscheiden, Baby vom Beatmungsgerät nehmen oder beide Leben riskieren. Sie packt Sophia und rennt. Das war ein Horror, ein einziger Albtraum. Ich hatte solche Angst um mein Kind. Ich bin mit Sophia und einer Sauerstoffflasche in den Keller gerannt. Alle haben geschrien und ich habe nur gedacht, dass Sophia überleben muss. Es ist einer der schwersten Luftangriffe seit Kriegsbeginn. Zunächst behandeln sie Patienten auf offener Straße, verteilen sie dann weiter. Die EU unterstützt, eine Anfrage erreicht das Stuttgarter Klinikum.
Unfassbare Ereignisse, und wenn wir einen kleinen Beitrag leisten können, das Leid zu lindern oder Hilfe zu leisten, wollen wir das gern tun. Das gilt nicht nur für mich, sondern vor allen Dingen für die Teams, die hoch motiviert sind, die schon den Transport begleiten.
18 Stunden mit Bus, Flieger, Rettungswagen haben Sophia und 8 weitere Kinder hinter sich. Auch Evelina leidet unter einer Fehlbildung der Speiseröhre, ist viel zu dünn. Ihre Mutter denkt wieder und wieder an die Luftangriffe, an die Schreie, an die Angst. Ich träume davon, dass mein Baby jetzt gesund wird, dass wir nach Hause können ohne Krieg, dass der Himmel über uns ruhig und friedlich ist. Bei ihrer Tochter Sophia auf Intensivstation schlafen, das ist Halina wichtig. Als die Ärzte vor lauten Geräten warnen, lacht sie nur müde. Hauptsache kein Raketenalarm, Hauptsache kein Krieg mehr.
Und wir machen jetzt einen Schnitt in dieser Sendung und es geht weiter mit der Wirtschaft und einem derzeit heiß begehrten Rohstoff, Christopher.
Genau, so ist es. Es geht um Lithium. Serbien und die EU wollen beim Abbau und der Verwertung des Leichtmetalls in dem Westbalkanland zusammenarbeiten. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde heute in Belgrad unterzeichnet. Bundeskanzler Scholz war ebenfalls angereist. Fragen wir nach bei unserer Wirtschaftsexpertin Valerie Haller. Was verspricht sich die EU von dieser Zusammenarbeit?
Also für die EU geht es darum, sich unabhängiger von China zu machen. Bislang dominiert das Land die Lieferkette, baut viel des Leichtmetalls ab und verarbeitet es auch weiter. Eine riskante Abhängigkeit, denn Lithium ist knapp. Der Bedarf heute schon riesig für Computer, Handys und E-Autos. In Zukunft aber wird er noch größer. Im Jadartal liegt eine der größten europäischen Lithiumreserven und die will Serbien nun für Europa erschließen. Ein Deal, zu dessen Unterzeichnung der Kanzler anreiste. Doch das Projekt ist in Serbien hoch umstritten. Umweltschützer sorgen sich um die Trinkwasserversorgung in der Region. Für Serbien geht es um Milliardeneinnahmen, um Arbeitsplätze und um mehr Nähe zur EU. Das Land ist schließlich Beitrittskandidat.
Und inwiefern hat das Ganze für Deutschland eine besondere Bedeutung?
Nun, Lithium ist der zentrale Stoff für praktisch alle Akkus von Elektroautos. Die Versorgung für die Autobranche also eine Existenzfrage. Die Branche drängt die Politik daher schon länger, Alternativen zu chinesischen Lieferanten zu suchen. Serbien will Lithium für gut 1 Million Elektroautos pro Jahr abbauen. Daimler hat schon Interesse angemeldet. Chinesische Hersteller wollen die Serben übrigens offenbar nicht beliefern.
Vielen Dank an die Börse in Frankfurt, Valerie Haller. Und damit zum Sport. Der slowenische Radprofi Tadej Pogacar hat die 19. Etappe der Tour de France gewonnen. Auf dem 145 Kilometer langen und äußerst anspruchsvollen Teilstück in den Alpen konnte er damit seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter ausbauen.
Bis ins Ziel hinein sieht Tadej Pogacar so aus, als könne er noch locker zulegen. Sein bislang härtester Rivale Vinegar dagegen einige Minuten später völlig ausgelaugt. Auf dem höchsten Punkt der Tour, auf 2808 Meter, führt Olympiasieger Carapaz noch eine Spitzengruppe an. Er führt damit in der Bergwertung. Tour entscheidend, aber der letzte Anstieg. Pogacar hinter seinen beiden Helfern in der Verfolgergruppe, der Amerikaner Jorgensen noch deutlich vorn. Dann aber die große Show des Mannes in Gelb, der sich nun absetzt von seinen Tourrivalen Evenepoel und Vinegar. Gefräßig wie ein Raubtier frisst er danach auch noch den Rest der Spitzengruppe. Zuletzt fliegt er an Jorgensen vorbei. Da bleibt selbst Jonas Vinegar nur Gratulation.
Ja, damit beenden wir unser Heute-Journal für heute. Aber du machst noch durch.
Richtig. Ich würde mich freuen, wenn Sie in 1,5 Stunden nochmal dabei sind beim Heute-Journal-Update.
Und dann natürlich auch morgen wieder. Von uns allen hier, dem gesamten Team, einen angenehmen Abend.
Auf Wiedersehen.
Guten Abend. Das wird ein Hochsommerwochenende und das liegt an der Kombination von Hoch Frederik und Tief Heike. Zusammen transportieren sie nämlich die schwüle Hitze aus Südwesteuropa zu uns. Und da kommen auch einige Gewitter mit. Die gab es ja schon heute Abend und auch in der Nacht drohen weitere gewittrige Schauer am Alpenrand. Sonst ist es häufig klar oder nur locker bewölkt und die Temperaturen sinken auf 19 Grad am Oberrhein und bis 12 Grad auf Rügen. Und morgen wird es heiß. Die Temperaturen pendeln um 30 Grad. Mit 34 Grad wird es im Rhein-Main-Gebiet am wärmsten. 26 Grad und damit etwas angenehmer sind die Lufttemperaturen auf Rügen oder auch in Südostbayern. Dass das in Südostbayern etwas weniger heiß ist, liegt daran, dass da noch die Reste von Schauern und Gewittern herumliegen. Und aus denen entwickeln sich morgen über Tag weitere Gewitter, auch im Oberpfälzer und Bayerischen Wald. Auch in den westlichen Mittelgebirgen sind einzelne Hitzegewitter nicht ausgeschlossen. Sonst wird es sehr sonnig und es gibt nur wenige Quellwolken. Das ändert sich dann in der Nacht zu Sonntag, denn da ziehen doch westlich der deutschen Grenzen im Wesentlichen Gewitter nordwärts. Zum frühen Morgen erreichen die Nordrhein-Westfalen und dann ziehen Schauer und Gewitter im Laufe des Sonntags weiter zu uns rein. Das können Unwetter sein, Gewitter, die mit Hagel, Starkregen und Sturmböen verbunden sind. Im Nordosten bekommen sie davon noch gar nichts mit. Und die neue Woche, die startet wechselhaft und kühler. Guten Abend.